SWR 2 Forum.
Das Prinzip Hoffnungslosigkeit. Warum sehen wir alles zu schwarz? Am Mikrofon ist Martin Durm. Die Erde ist ein Jammertal. Das haben schon die biblischen Propheten gesagt. Das entspricht ja auch in etwa der aktuellen Nachrichtenlage. Immer nur Krisen und Kriege, Unrecht und Umweltkatastrophen. Aber entspricht diese Vorstellung auch der Realität? Objektive wissenschaftliche Analysen kommen zu einem völlig anderen Ergebnis. Die Welt im dritten Jahrtausend sei viel besser, als wir sie wahrnehmen, heißt es da. Extreme Armut geht zurück, ebenso die Kindersterblichkeit oder die Menge der von Krieg und Hunger bedrohten Menschen. Haben wir also ein verzerrtes, angstgesteuertes Bild von der Welt? Ist alles nur halb so schlimm, wie es scheint? Darum geht's in diesem SWR2-Forum. Und es ist noch gar nicht so klar, wie wir da rauskommen, zuversichtlicher oder skeptischer als zuvor. Das hängt vielleicht auch von den Teilnehmern ab. Als da wären Matthias Horks, Publizist und Leiter des Zukunftsinstituts in Wien, Professor Joachim Bauer, er ist Neurowissenschaftler an der Berliner European School of Governance, und Martin Spiewak von der Wochenzeitung Die Zeit. Herr Spiewak, Sie sind der Mann, der immer wieder mal in der Zeitung schreibt und auch ruft, wo bleibt das Positive? Nehmen Sie damit in der Medienlandschaft überhaupt im öffentlichen Diskurs sowas wie eine Sonderposition ein?
Na, ganz Sonderposition würde ich nicht sagen, aber natürlich sind wir Journalisten eher auf das Negative, auf den Skandal, auf das Aufdecken von Missständen gepolt. Und es kommt weniger vor, dass jemand vielleicht mal sagt, also hoppla, das ist eine Seite der Realität. Es gibt aber noch eine andere und die sieht viel besser aus. Und insofern glaube ich schon, dass ich da so ein bisschen vielleicht manchmal auf der anderen Seite stehe. Ich habe aber das Gefühl, dass es mehr Kollegen werden, die schauen, wo vielleicht auch mal was Positives zu berichten ist.
Aber wenn ich mir so die Schlagzeilen der letzten 2-3 Tage anschaue, Herr Spiewak, habe ich ein anderes Gefühl. Da heißt es: Kritik an Beschlüssen der Klimakonferenz. Trotz Waffenruhe Kämpfe im Jemen. 5. Opfer des Straßburg-Attentats gestorben. Wie kann man da sagen, die Welt ist vielleicht doch besser, als wir glauben?
Diese ganzen Schlagzeilen sind ja alle richtig. Es ist ja nicht so, dass das alles erfunden wäre. Das heißt, in gewisser Weise bilden wir Journalisten ja die Wirklichkeit ab. Aber es gibt andere Dinge, die wir auch berichtet haben, nur eben leider nicht in den Schlagzeilen in den letzten Wochen. Da gab es eine Untersuchung, eine Studie, dass die Terrortoten in den letzten 2 Jahren zurückgegangen sind. Unter anderem, weil der IS schwächer geworden ist weltweit. Es gab eine andere Studie, die zeigt, dass die Bildungsausgaben im 10. Jahr wieder gestiegen sind in Deutschland. Wurde auch berichtet, aber natürlich nicht in den Schlagzeilen. Das heißt, es gibt diese anderen Meldungen, es gibt diese anderen Trends, die oft eher Langzeittrends sind. Aber sie kriegen nicht die Bedeutung von uns Journalisten, die ihnen vielleicht auch mal zustünde.
Herr Bauer, Sie sind Neurowissenschaftler, auch Psychotherapeut. Wenn Sie eine Zeitung vor sich hätten jetzt, in der gleich viel gute wie schlechte Nachrichten zu lesen sind, auf welche springen Sie zuerst an?
Ja, ich persönlich würde auf das anspringen, was mich am meisten interessiert, unabhängig davon, ob die Nachricht gut oder schlecht ist. Aber die Aufmerksamkeit der meisten Menschen springt auf schlechte Nachrichten stärker an. Das hat natürlich evolutionäre Gründe. Es war immer wichtig für das Überleben des Menschen, da hinzugucken und hinzuhören, wo tatsächlich oder scheinbar gefährliche Geschichten berichtet werden. Und da der Journalismus, da die Medien von Aufmerksamkeit leben, das ist ja quasi der Humus, auf dem die wachsen, dass sie möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist natürlich eine inhärente Tendenz da, die Dinge von ihrer kritischen Seite zu zeigen. Nun ist es sicher so, dass wir alle froh sind, dass wir in einem Land leben und zu den Ländern gehören, in denen Kritik erlaubt ist und möglich ist und auch harsche Kritik möglich ist. Und ich bin froh, dass wir hier solche Verhältnisse haben. Wir wollen ja keinen königlichen Journalismus haben. Aber diese Tendenz, eben immer mehr die Dinge negativ darzustellen, um mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, die hat sehr stark zugenommen in den letzten 20, 30 Jahren. Und es ist ja so, die Menschen, die die Zeitung lesen, Otto und Maria Normalverbraucher, ja, die nehmen die Wirklichkeit unserer Welt ja nicht direkt wahr, den Kontakt zur Realität direkt gibt es ja gar nicht, sondern wir nehmen die Realität als Normalverbraucher über die Medien dar. Das heißt, die Narrative, die Geschichten, die uns hier erzählt werden, die sind dann das, was wir für Realität halten. Und wenn da quasi ein Bild gezeichnet wird, dass unser System immer schlechter wird, dass unsere Politiker unfähig und zum Teil pathologisch sind, an ihren Posten hängen angeblich und so weiter, wenn also ein solches Bild gezeichnet wird, dann glauben die Menschen, dass wir tatsächlich in einem Land leben, was, wie dann einer mal gesagt hat, von den Populisten grün versifft ist, nicht wahr? Und dann entsteht so was ganz Gefährliches, nämlich so eine Tendenz, jetzt brauchen wir einen starken Retter, einen autoritären Retter, der uns aus diesem Schlamassel rausholt.
Herr Hawks, Sie haben sich als Zukunftsforscher einen Namen gemacht. Diese Narrative, die gerade angesprochen wurden, widersprechen die teilweise sogar der Realität, dem, was tatsächlich in der Welt passiert?
Ja, das wäre schön, wenn wir das so sagen könnten, weil Realität ist in der Tat ein Konstrukt, das Gesellschaften, Gruppen von Menschen, aber auch Individuen eben sehr eigen herstellen. Und deshalb werden wir das nie rauskriegen, ob die Welt wirklich gut oder besser ist. Wir können uns nur versuchen, auf ein paar Kriterien zu einigen. Und es gibt ja, das ist das Schöne an der Debatte, die wir ja nicht das erste Jahr führen, und die schon eine lange Mediendebatte ist, es gibt jetzt ja eine Gegenbewegung. Jeder Trend hat irgendwann einen Gegentrend und es gibt eben zwei Menschen, die als Publizisten momentan da in den Ring steigen. Der eine ist eben Steven Pinker, der mit seinem Buch Enlightenment Now, also Aufklärung jetzt, auch in Deutschland eine Anerkennung gefunden hat. Und Hans Rosling, der im letzten Jahr gestorben ist, der große Globalstatistiker, der sein ganzes Leben lang dafür gekämpft hat, dass wir tatsächlich mit Daten, also follow the trend lines, not the headlines, war immer sein Satz, schauen, wie geht es wirklich der Welt. Und er hat ein wunderbares Datensystem entwickelt, womit man die langfristige Entwicklung der Menschheit sich anschauen kann. Von der Gesundheit über Lebenserwartung, also quasi 200 Parameter über die Weltentwicklung sind dort statistisch vertreten. Und da geht es manchmal hoch und geht manchmal runter. Aber man sieht eben, dass langfristig mit vielen Einbrüchen und Krisen es besser wird. Aber in der subjektiven Wahrnehmung ist es natürlich nicht besonders aufregend, wenn plötzlich Millionen von Menschen aus der bitteren Armut in ein, ja eben noch nicht Reichtum, sondern in ein wenig bessere Situationen aufsteigen. Das wirkt für uns immer noch negativ. Und da ist eben das bereits erwähnte psychologische Element, dass der Mensch eben fixiert ist auf die Erregungen und dass die Erregungen jetzt ein eigenes System bilden. Und dieses System sind natürlich die Medien oder die Hypermedien. Wir leben in einer Welt, die eine einzige knappe Ressource hat und das ist menschliche Aufmerksamkeit. Und menschliche Aufmerksamkeit kann genutzt werden, kann ausgenutzt werden und deshalb sehen wir sowohl in der Politik wie auch im Mediensystem eine immer größer werdende Hysterisierung. Man kann schlichtweg Aufmerksamkeit und damit Geld verdienen. Und diese Mechanismen zu verstehen, sind, glaube ich, für die wirkliche Zukunft, für die Zukunft der Menschheit ganz entscheidend, weil wir werden da auch ganz stark in unseren Wahrnehmungen gesteuert in Richtung auf Zukunft. Wir alle kennen das Wort der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Mit anderen Worten, wenn alle hysterisch werden, das wurde ja auch gerade schon angedeutet, dann können wir tatsächlich unsere Kultur, die ja auch auf einem Wahrnehmungssystem beruht, können wir tatsächlich zerstören.
Sie haben gerade von Daten geredet. Die Daten besagen ja eigentlich, dass es aufwärts geht, dass es in der Welt schon immer besser wird. Aber welche Chancen haben diese belastbaren Daten gegen den Zustand der Erregung, der Empörung, der Wut?
Ja, eben keine, weil sie erfordern eine Kulturtechnik. Und diese Kulturtechnik wird natürlich in der Erregungsmedienwelt zunehmend zerstört. Man muss sich ein Stück zurücknehmen. Daten sind ja was Kaltes, nicht? Das ist eben nicht das, was die Menschen im Affekt empfinden. Daten sind nüchtern, sie machen immer Mediane, sie bilden Mittelwerte. Das ist ja alles ganz schrecklich. Und deshalb war ja Hans Rosling so ein wunderbarer Mensch, der ist eben auf die Bühne gesprungen und hat dort eine Waschmaschine mitgebracht, aus der dann Bücher herausfielen, die erklärten, wie die Ausbreitung der Waschmaschinen die Bildung fördert, weil die Frauen dann Zeit haben, ihren Kindern vorzulesen. Also er war auch ein Aktivist. Aber was wir eben sehen können, ist, dass sich jetzt die Menschen die eben versuchen, eine konstruktive Sicht der Welt zu bekommen, so langsam sich zu so etwas wie einer Gegenbewegung formen. Also ich erlebe das auch im publizistischen Bekanntenkreis. Man sieht es auch, wenn man die Medien analysiert. Der Spiegel zum Beispiel, der ja immer auch ein ganz großer Zyniker und Alarmistenverein war, hat zum ersten Mal ganz melancholische, ganz nachdenkliche, tatsächlich auch positive Geschichten. Also konstruktiver Journalismus ist tatsächlich ein Trend, der sich langsam in den Medien anfängt durchzusetzen, wo man eben versucht, das ganze Bild zu schildern. Ja, es geht ja nicht darum, jetzt plötzlich Optimismus auszurufen, sondern das ganze Bild der Entwicklung zu schildern.
Herr Spielberg. Aber insofern, Herr Huck, stimmt es ja nicht, Ihre Antwort auf die Frage, was man tun kann, dass man nichts tun kann, sondern wir sind ja nicht nur Affektmenschen, sondern wir können ja auch durchaus eben durch Medien zum Beispiel oder durch Wissenschaft eine andere Sicht auf die Dinge bekommen. Und das machen wir ja auch. Es ist ja nicht so, dass wir nur affektgesteuert sind. Es ist auch nicht so, dass wir nur auf die schlimmsten Dinge immer schauen, sondern die Breite der Berichterstattung sozusagen geht ja auch auf andere Themen ein. Also insofern würde ich das ganz so negativ jetzt nicht sehen. Und wenn Sie dieses Stichwort, was der Pinker, der Autor aus den USA, in seinem Buchtitel hat, nämlich Aufklärung sehen, dann hat die Aufklärung ja schon zu einigem Positiven beigetragen, sowohl was die Einstellung angeht, als auch insgesamt so etwas wie wissenschaftlichen Fortschritt und so weiter, von dem wir ja alle leben. Also ganz so negativ würde ich das jetzt nicht sehen.
Herr Bauer, lassen Sie uns noch mal kurz zurückkommen auf den Ursprung all dieser Dinge. Sie haben das Wort evolutionär. Die Wahrnehmung von Gefahren, von Negativen ist eigentlich evolutionär bestimmt gesagt. Ist tatsächlich diese große Kluft zwischen dem, was wir empfinden und dem, was sich in der Welt abspielt, diese große Kluft etwas, das mit unserer evolutionären Programmierung zu tun hat?
Ja, es hat auf jeden Fall was mit psychologischen Konstitutionen des Menschen zu tun. Wenn wir mal die klassischen Dialog- oder Diskursräume anschauen, also da sitzen Menschen zusammen, früher am Lagerfeuer und heute, als wir noch, sagen wir mal, vor 20, 25 Jahren in der Medienwelt den klassischen Journalismus hatten, da hatten wir, wenn Sie beides nehmen, sowohl das Lagerfeuer als auch die Situation mit dem klassischen Journalismus, da gab es immer Leute, die irgendwie den Teufel an die Wand gemalt haben und dann gab es Gegenstimmen, die gesagt haben, aber wir müssen hier differenzieren und wir haben auch Chancen, es ist nicht alles schlecht. Und jetzt ist in den letzten 25 Jahren, ziemlich genau in dieser Zeit, hat sich jetzt was verändert. Und zwar, wir haben einen neuen Diskurs- und Dialograum dazu bekommen und das ist das Internet, die sozialen Medien des Internets. Und was ist da eigentlich anders? Wir haben hier eine große Anonymität und das heißt, wir haben also soziale Medien, in denen werden Kommentare abgegeben, es werden Gegenkommentare abgegeben und da haben wir zwei Phänomene. Wenn Sie an der Tastatur sitzen und hauen Ihre Meinung da rein, dann haben wir einmal das Phänomen, ich bin grandios, jetzt lasse ich mal meine Meinung los und ganz viele müssen da sich das anschauen. Das ist das eine Phänomen. Und das andere Phänomen ist, wenn Sie jetzt Gegenwind kriegen und jemand sagt, das ist doch völliger Quatsch, ja, dann fühlen Sie sich exponiert, das heißt, Sie sind in einer Situation, wo Ihre vorher angenommene Grandiosität in Frage gestellt wird und abzustürzen droht in Beschämung. Und diese Kippsituation, den aufgeblasenen Verkünder zu spielen und dann aber die Gefahr und die Angst abzustürzen und lächerlich gemacht zu werden, dieses neue Forum des Internets. Und da gibt es Analysen dazu, das ist also jetzt nicht irgendwie handgestrickt, sondern diese Foren, die neigen dazu, immer mehr Hass zu produzieren. Also radikale Kommentare zu produzieren. Und wenn Sie jetzt nochmal den klassischen Diskurs- und Dialograum nehmen, wenn da einer rumspinnt, ja, wenn da einer sozusagen sich flegelhaft benimmt und er übertreibt, dann wird er irgendwie von drei anderen irgendwann zum Schluss am Arm gepackt und rausgeführt. Dann sagt man, du kannst hier nicht mitmachen. Aber in diesen neuen Dialog- und Diskursräumen des Internets, in diesen sozialen Netzwerken, da wird keiner rausgeführt, sondern die Atmosphäre und das Niveau der Diskussion wird von den schlimmsten Flegeln bestimmt. Stimmt. Die ziehen alle runter. Und ich kann Ihnen als Psychiater und Neurowissenschaftler sagen, diese neuen Diskursräume des Internets, die verändern den Charakter derer, die da drin sind. Und das sind eben Millionen Menschen. Und zwar, die verändern den Charakter in Richtung Rücksichtslosigkeit, Empathieverlust, Hasssprache, Radikalisierung, alles schlecht machen. Und das schwappt ein bisschen rüber in den klassischen Journalismus auch. Mich würde interessieren, was Herr Spielberg als Journalist dazu sagt, zu diesem Gedanken.
vielleicht zwei Dinge. Einmal kann ich das voll bestätigen, vielleicht noch mit einer Anekdote oder mit einer Erfahrung aus der eigenen Arbeit, weil man als Journalist ja auch solche E-Mails bekommt, solche Hassmails, sag ich, oder eine sehr, sag ich mal, robuste Sprache teilweise die Leser wählen. Früher mussten die einen langen Leserbrief schreiben, dann mussten sie sich hinsetzen, mussten überlegen, mussten vielleicht nochmal auch Fehler korrigieren. Das muss man heute alles nicht mehr. Man schickt eine E-Mail oder man macht einen Kommentar und schickt den dann ab. Interessanterweise ist, wenn man, und das machen wir relativ häufig mittlerweile, den Leuten denn antwortet. Also wenn man ihnen direkt sagt, vielen Dank für Ihre Zuschrift, die habe ich ein bisschen doch als hart oder als polemisch empfunden. Ich kann dieses oder jenes Argument verstehen von Ihnen, aber würde doch dies und jenes anders sehen. Da verändern die Leute sich völlig. Das heißt, die kommen auf einmal und sagen, naja, so haben sie es ja nicht gemeint und der Artikel war ja auch irgendwie gut und interessant, aber sie würden es ja ein bisschen anders sehen. Das heißt, diese große sich aufplustern oder wie sie es formuliert haben, bricht bei einigen denn zusammen. Also insofern auch da vielleicht was Positives, wenn man sich mit solchen Leuten auseinandersetzt, dann ist es teilweise so, ich sage teilweise, man erreicht nicht alle, aber einige erreicht man durchaus, dass da sich so eine Meinung verändert. So.
Aber
ja, bitte.
Herr Spielberg, diese Kluft, und darüber wollen wir ja reden, über diese Kluft zwischen in Anführungszeichen tatsächlicher Realität und gefühlter. Ist da das Internet womöglich die ideale Plattform, in der sich diese Kluft noch weiter auftun kann?
Das meine ich auch.
Absolut. Absolut, ja, ja, absolut. Es ist ein, sag ich mal, Brandbeschleuniger sozusagen. Genau. Also es heizt
diese Emotionen. Also ich meine, wenn Herr Spivak antwortet, dann gehört er, und daran habe ich keinen Zweifel, zu den, bitte nehmen Sie das nicht als jetzt gönnerhaft oder so, aber gehört zu den wenigen Menschen, die die Begabung haben, vielleicht einen hohen Erregungslevel ihres Partners, der da zu Ihnen schreibt, runterzufahren. Das haben aber nicht alle. Und dass das Internet und diese sozialen Netzwerke, in denen hier sich so eine Hasssprache entwickelt hat, dass die den Charakter der Beteiligten verändert, also auch von Menschen wie mir und Ihnen. Das sieht man an einem Beispiel. Ich habe neulich eine Beschreibung gelesen von jemandem, der kannte den amerikanischen Präsidenten, als er noch nicht amerikanischer Präsident war, von vor 20 Jahren, und hat gesagt, da war der sicher ein etwas egozentrischer Mensch, aber der war zu Selbstironie fähig und der konnte sehr angenehm und humorvoll sein. Und schauen Sie, an diesem Beispiel dieses Menschen, Donald Trump, kann man die Veränderung des Menschen, des Charakters unter der Einwirkung der sozialen Netzwerke sehen. Das heißt, hier ist ein Mensch, und er steht für uns alle, der unter der Einwirkung der Betätigung in den sozialen Netzwerken immer radikaler geworden. Das heißt, diese Netzwerke, die verführen uns alle dazu, radikal zu werden, und zwar nicht, weil wir es von Anfang an sind, sondern weil in diesen Netzwerken die größten Spinner den Ton angeben.
Ja, aber verführen sie uns auch per se dazu, die Welt schlechter wahrzunehmen,
ja, genau, als sie ist? Ja, genau, weil die Tendenz ist so, die Grundbefindlichkeit des Menschseins ist ja, wir haben Sorgen, wir müssen unseren Arbeitsalltag bewältigen. Viele Menschen haben Sorgen mit der Wohnung, mit bezahlbarem Wohnraum, Sorgen, was die Arbeitsplatzsicherheit angeht und so weiter. Das heißt, das Leben ist ja an für sich in vielen Teilen eine Mühe für die meisten Menschen. Das ist eine Grundtatsache des Lebens, dass sie nicht die Politiker und nicht der Journalismus dran schuld, sondern so ist das Leben eben. Und wenn jetzt quasi dieses sich abmühen müssen, ja, sich das Leben, die Sigmund Freud nannte das die Ananke, also so den täglichen Zwang, das Leben irgendwie meistern zu müssen, dieser Unmut, diese Unzufriedenheit, die daraus entstehen kann, wenn ich jetzt ein Forum habe, wo ich das quasi öffentlich machen kann, nicht? Also ein soziales Netzwerk habe, wo ich das raushauen kann und sagen kann, an meinen Schwierigkeiten sind Politiker schuld, und der Staat wird immer schlechter und die Demokratie säuft ab, das ist doch alles gar nichts mehr, dann kann ich mit dieser Art der Selbstverbreitung kann ich ein Klima bestimmen. Und auf das müssen alle anderen irgendwie ein bisschen einsteigen, nicht? Und dann sinkt es quasi auf dieses immer negativere Niveau. Und das ist das, was jetzt im Moment in diesen Jahren passiert, dass immer mehr Menschen dann meinen, ach so, also dass ich Schwierigkeiten habe und Mühe habe zu leben, das ist nicht eine Grundtatsache des Lebens, sondern das sind andere Schuld. Die unfähigen Politiker, unser abgesifftes demokratisches System, also brauchen wir, und das ist jetzt die gefährliche Konsequenz, also brauchen wir einen Erlöser, einen autoritären Retter, und das ist genau die Suppe, nicht wahr, die wir löffeln sollen, wo uns die Populisten sagen, hier sind wir haben diese starken Männer, jetzt kommt doch mal zu uns, wir schaffen die Demokratie ab, das ist doch alles Mist, und wir holen uns einen autoritären Retter, und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung.
Herr Hawks, nie ging es uns in Europa so gut. Wut und dennoch sind deutsche Wutbürger oder die gelben Westen in Frankreich zutiefst davon überzeugt, dass das Leben für sie immer ungerechter und unsicherer wird. Hat das etwas zu tun mit dieser gespaltenen Wahrnehmung der Welt?
Absolut. Also ich finde, das war alles sehr richtig ausgedrückt, was diese Evolution von Bösartigkeit, das sind so richtige mediale Maschinen, die das produzieren. Das ist aber natürlich auch nur ein Teil. Mhm. Ich glaube, es gibt auch einen anderen, man könnte sagen, fast medienfreien Teil des Pessimismus, den ich oft erlebe in meinen Vorträgen, wenn ich diese Erkenntnisse der langfristigen Trends darstelle, dann merke ich plötzlich, dass es ganz andere Empörungen auch im Publikum gibt, wenn man ihnen quasi ihre negativen Zukunftsannahmen zerstört. Also die werden dann richtig sauer, wenn man zum Beispiel zeigt, wie sich die Entwicklung von Kriegen in den letzten 150, 200, 1000 Jahren verändert hat. Und wie wir heute natürlich Kriege und Konflikte haben, das will ja auch niemand beschönigen. Aber wie langsam sich die Zivilisation auch darüber einigt, solche Dinge auch manchmal abdämmen zu können, dann merke ich manchmal eine richtige Empörung in manchen Köpfen.
Sie sind dann ganz der Verharmloser.
Erstens ist man der Verharmloser, aber
naiv.
Der Effekt ist dann nämlich der, dass ich plötzlich merke, der Glaube an das Negative ist oft eine verdrängte innere Depression, die dann auch auf das Menschenbild übergreift. Also man hält, wenn man danach fragt, warum glaubt ihr das? Sie sagen, die Menschen sind sowieso Tiere, die sich selber gegenseitig umbringen. Das ist ein Kulturkonservativismus, der dann in einer Wohlstandsgesellschaft nochmal beschleunigt wird. Odo Marquardt, der Philosoph, hat mal vom Fahrstuhleffekt geschrieben. Also je höher wir in unserem Wohlstand steigen, desto mehr haben wir das Gefühl, etwas verlieren zu können, angreifbar zu sein. Und damit zusammenhängt natürlich auch dieser steigende Mehrwert des Negativen, der, glaube ich, ein bisschen auch in unseren Kulturmodellen so drin ist. Also ich kenne ganz viele Leute, denen man die Apokalypse quasi überhaupt nicht ausreden kann, weil ich das Gefühl habe, sie machen damit eine Art Verschiebungsschmerz. Ja? Mhm. Also wenn man Zahnweh hat, dann versucht man manchmal sich zu zwicken, dann tut's nicht so weh. Mhm. Und wenn man das nach außen projizieren kann, kann man sagen, die Welt ist sowieso zum Untergang verdammt. Dann ist übrigens auch der eigene Tod nicht ganz so schlimm. Nicht? Das ist ja, wenn alle mit mir sterben, dann habe ich diese Grandiosität, naja, ich war die letzte Generation. Sie glauben gar nicht, wie viele Apokalyptiker unter uns herumwandern.
Jetzt geht's mir aber ein bisschen zu negativ. Ja? Also die meisten Menschen sind ja keine Apokalyptiker. Und die meisten Deutschen sind auch keine Wutbürger. Das muss man immer wieder betonen. Ja. Es ist richtig, dass die Apokalyptiker in den Medien viel häufiger vorkommen. Auch die Wutbürger sind natürlich für uns Journalisten viel interessanter als die Menschen, die sagen, also eigentlich sind sie ganz zufrieden. Und das ist ja das Seltsame, dass ganz viele Leute eine gespaltene Wirklichkeit haben.
Es gibt ja Studien darüber, nicht Herr Spiewak? Also
richtig.
Was denn gerade der Zufriedenheit angeht und die Aussage, wir leben in einer ungerechten Gesellschaft.
Genau, also die meisten sagen global, ja, die Gesellschaft in Deutschland ist ungerecht. Mhm. Wenn man sie aber selbst fragt, fühlen sie sich ungerecht behandelt, dann sagen weit über 80%, nee, also bei mir ist das auch nicht ganz in Ordnung. Und das kann man für alle Bereiche durchbuchstabieren. Wenn man
welche,
sie fragt,
welche zum Beispiel?
Wenn man sie fragt, na, wie steht's denn allgemein um die Familie in Deutschland? Da sagen die Leute, na, ganz schlecht, bricht auseinander, die Kinder werden nicht mehr erzogen und so weiter. Und wenn man fragt, na, wie ist es denn bei Ihnen zu Hause, bei Ihrer Familie? Na, alles in Ordnung eigentlich. Da funktioniert das eigentlich ganz gut. Und das Bildungssystem in Deutschland am Ende. Ganz, ganz schlimm. Und wie ist es, wie sind Sie zufrieden mit der Lehrerin Ihrer Kinder? Ja, die macht eigentlich einen ganz guten Job, hat es ja auch nicht ganz einfach. Und so kann man das fast über alle Bereiche durchbuchstabieren, dass diese gespaltene Wirklichkeit, wenn man die Leute selbst fragt, nicht alle, aber es ist die Mehrheit, sind sie eigentlich ganz zufrieden? Ich glaube, die Zufriedenheitsraten persönlicher Art waren in Deutschland noch nie so hoch oder selten so hoch wie im Augenblick. Wenn man sie aber allgemein fragt, und das Allgemeine kommt natürlich von uns, von den Medien nun mal. Dann sagen sie, naja gut, was ich so jeden Tag in der Zeitung lese, das ist ja auch alles düster. Also allgemein geht's schlecht und ich bin wohl die Ausnahme, dass es mir gut geht.
Aber ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Eigentlich entwickelt sich mein Bild von der Welt, vom Bildungssystem, von der Gesellschaft doch aus meinem eigenen Erleben. Also müssten doch 80% auch sagen, die Gesellschaft ist gerecht, wenn sie sagen, ich lebe in ganz guten Umständen.
Das ist ein interessantes psychologisches Phänomen. Schauen Sie, wir alle kennen die Situation, da haben Sie ein dreijähriges Kind oder vierjähriges Kind an der Hand seines Vaters oder Mutter und das stürzt hin. Also es läuft jetzt ein bisschen nach vorne, rennt und stürzt hin und schlägt sich das Knie auf. Und der erste Blick ist ins Gesicht der Mutter, um zu schauen, war das jetzt schlimm oder nicht? Kennen Sie die Situation? Mhm. Ich glaube, jeder kennt das nicht. Und das Kind informiert sich, muss ich jetzt weinen oder nicht? Und zwar informiert sich das Kind nicht etwa an der eigenen Erfahrung, am aufgeschlagenen Knie, sondern es guckt in das Gesicht der Mutter, was ist jetzt angesagt? Muss ich jetzt schreien? Und wenn die Mutter sagt, ach, das ist nicht so schlimm, das putzen wir das und dann machen wir ein Pflaster drüber und so, dann habe ich eine höhere Chance, dass das Kind ohne großes Geschrei sozusagen hinter sich bringt. So ticken wir alle ein Stück weit. Natürlich wachsen wir heran und so weiter, aber wir informieren uns sehr, sehr stark. Wir sehen die Welt durch die Augen der anderen. Das können wir im Alltag jeder für sich prüfen, nicht? Wenn Sie hören, dass Ihre Freunde die eine Situation so und so einschätzen, dann ist eine hohe Tendenz da, sich dem anzuschließen.
Das heißt also letztendlich, selbst wenn es mir gut geht, werde ich, weil die Mehrheitsmeinung sagt, es geht schlecht, diese Meinung übernehmen.
Genau, und deswegen ist diese Initiative Konstruktiver Journalismus, bei der ja Herr Spiwak auch hochaktiv mit dabei ist. Ich war kürzlich bei einem Treffen von Journalisten hier in Berlin eingeladen und habe da ein bisschen aus psychologischer, neurobiologischer Sicht auch einen Beitrag geliefert. Diese Initiative ist so wichtig. Das heißt, wir brauchen keinen Blümchenjournalismus, der alles beschönigt. Wir brauchen aber auch nicht diesen Katastrophenjournalismus oder wie Herr Spiwak gerade vorhin sagte, zynisch. Nicht?
Herr Bauer, dieser zynische Journalismus, Herr Bauer, wir kommen noch auf das Thema Journalismus zu reden. Ich will Sie hier nicht unterbrechen, aber ich möchte noch einen Moment bei dem menschlich allzu menschlichen, das eben angesprochen wurde, bleiben. Herr Hock, Sie haben das Thema gerade gestreift. Es gibt eine Sommerstudie der Universität Harvard, die besagt, je besser es uns geht, umso kritischer, umso unzufriedener schauen wir auf den Zustand der Welt. Wie erklärt sich dieses Phänomen?
Naja, unser Weltbild erklärt sich immer aus Erwartungshaltungen. Also wir können das an ein paar Beispielen ganz konkret klar machen. Vor 20 Jahren haben wir uns alle gefreut, dass Europa sich neu vereint, dass es einen Euro gibt. Und dann haben wir eigentlich erwartet, diese Familie muss jetzt für immer harmonisch sein. Ja? Wenn wir einmal ein Level quasi von Erwartung definiert haben, dann wollen wir nicht darunter fallen. Und in einer friedlichen Gesellschaft ist jedes Verbrechen ja umso grauenhafter, weil es quasi unsere Erwartung von dem Besseren und dem Gelösten unterläuft. Ja. Und gleichzeitig sehen wir natürlich, wenn Sie mal die Menschen fragen, zum Beispiel, ich habe immer so schöne Tests für mein Publikum, was glaubt ihr denn, wie viel Morde gibt es im Jahr in Deutschland? Ne? So die mittlere Zahl liegt so bei 1500. In Wirklichkeit sind es, glaube ich, 380. Und wenn Sie auch nur die Hauptsendungen der Krimis sich anschauen, haben Sie da ungefähr 35.000 grausamste und zynischste Morde das ganze Jahr über. Und wir sind einfach überfordert mit der Einordnung von Empathien. Also wir können in dem Moment, wir können ja nicht mehr bewerten, wie etwas Schlimmes, was ja immer passiert, in welchem Kontext, in welchem Verhältnis das zur Wirklichkeit steht. Und deshalb neigen wir natürlich auch zu dieser Übermoralisierung, also zur Übermoralisierung und dann auch zur Opferkonstruktion, die das uns natürlich ermöglicht, dann wieder zu kompensieren. Ja, also ein Verbrechen, was in einer friedlichen Gesellschaft passiert, ist natürlich viel auffälliger, als wenn an jeder Ecke jemand um sich schießt. Nicht? In Mexiko würden die Leute, glaube ich, über unsere Kriminalitätsprobleme noch nicht mal die Achseln zucken. Also wir verschieben die Kriterien dessen, was sein muss, damit wir die Welt als einigermaßen positiv empfinden können.
Heißt also überspitzt ausgedrückt, in Ländern, wo die Cholera wütet, klagt niemand über Laktoseintoleranz.
Das ist jetzt der übliche zynische. Also man nennt das auch in der Psychologie Concept Creep. Also das gibt's in allen. Man kann das wunderbar testen, wenn sie Menschen quasi mit gefährlichen Bildern von Gesichtern konfrontieren und dann lassen sie diese Gesichter immer weniger werden, dann empfinden die Menschen die harmlos aussehenden Gesichter auch als gefährlich. Ja, das ist der sogenannte Concept Creep Effekt. Das heißt, unser Hirn sucht dauernd nach Gefahrenmomenten und bewertet dann eben auch geringe Gefahren als ganz hohe Gefahren. Und das ist wahrscheinlich, wie es schon gesagt wurde, wieder ein evolutionärer Effekt.
Und dieses neurologische Muster, das gerade beschrieben wurde, Herr Bauer, das ist ja Ihr Ressort, das wird dann praktisch vom Journalismus bedient?
Ja, natürlich unwillentlich. Also ich glaube nicht, dass irgendein
Journalist...
Nicht immer
unwillentlich. Nein, das würde ich nicht sagen.
Okay,
Herr Spiwak, da sind schon Mechanismen auch dahinter.
Gut, wir kennen die Massenmedien, die das vielleicht bewusst bedienen. Und auch im Privatfernsehen gibt es sicher auch so einzelne Akteure in dieser Richtung. Nein, aber ich glaube, die meisten Journalisten bedienen das eben unwillentlich. Und es scheint so zu sein, dass wir Menschen ein schlechtes Gewissen haben, wenn es uns gut geht. Nicht? Also ich bin ja auch Arzt und Psychiater und das ist etwas, was mir bei fast allen Menschen, die mich konsultieren, immer wieder feststelle, dass es einem gut gehen kann. Das ist etwas, mit dem wir auch nicht so gut klarkommen, sondern dann ist immer so das Gefühl, irgendwo lauert jetzt doch der Haken, nicht? Irgendwas, wenn es mir jetzt gut geht, dann wird das schon üble Folgen haben, nicht? So wie wenn unsere Mütter gesagt haben, wenn wir fröhlich waren als Kinder, dann haben wir oft so das Wort gehört, na, wirst schon sehen, wo das endet. Und so eine innere Stimme, die spricht, glaube ich, immer in uns so ein Stückchen, nicht? Und deswegen sind wir so empfänglich, dass, obwohl es uns eigentlich relativ gut geht hier in unseren mitteleuropäischen Ländern, dass wir auf jede Nachricht anspringen, wo uns gesagt wird, ja, jetzt um die Ecke droht das Böse und die bösen Konsequenzen kommen jetzt demnächst, nicht? Und das ist ein bisschen schade, weil ich fand es schön, dass Herr Horks Europa angesprochen hat. Wir gehören hier in Europa, in der Europäischen Union, ja eigentlich zu einer Gruppe von Ländern, einzigartig, nämlich deshalb, weil hier noch Freiheit, individuelle Freiheit, soziale Gerechtigkeit, wir werden ihr nicht optimal gerecht, aber wir bemühen uns darum, dass wir soziale Gerechtigkeit haben, Kultur, Partizipation. Dieser Mix, den wir in unseren Ländern hier in der EU haben, ist so eine einzigartige Geschichte. Und wer, wie glaube ich hier jetzt alle, die gerade mitdiskutieren, draußen in der Welt war, weiß, dass es überall eigentlich nur schlechter ist. Auch in Amerika, in den USA haben wir eine unglaubliche Schere zwischen Arm und Reich und wir haben hier in Mitteleuropa eigentlich eine wunderbare Situation und es wäre sehr, sehr schade, wenn unter dieser Entwicklung, dass alles kaputt geredet wird, jetzt hier die Populisten die Möglichkeit bekommen, das niederzureden und durch die populistischen Bewegungen jetzt plötzlich so eine Sehnsucht nach autoritärer Herrschaft wieder auftauchen, wie wir sie ja mal früher in der Geschichte hatten, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und wir sollten aktiv alles tun, dass wir wirklich nach außen hin deutlich machen. Und die Sendung heute ist ja so ein Stück auch von sowas, dass wir deutlich machen, wir leben hier unter Verhältnissen, die es zu bewahren sich lohnt.
Herr Spiewak, Sie sind vom Fach. Womit macht man sich als Journalist bei den Kollegen, da kommt es ja auch oft drauf an, bei den Kollegen beliebter, wenn ich über Europa, wurde gerade angesprochen, einen bejahenden Artikel schreibe, in dem ich sage, Europa hat im Grunde tatsächlich dem Kontinent wesentlich mehr Gewinne gebracht als Verluste, oder wenn ich schreibe, Europa, die EU ist ein verkrusteter Apparat mit grauen Beamten, die alles dran setzen, unser Leben zu regulieren.
Ja, das ist natürlich sehr zugespitzt. Jetzt, ich würde sagen, weder das eine noch das andere. Wobei eher dieses Verkrustete, dass die sich nichts anderes ausdenken, als nun irgendwie den Krümmungsgrad der Banane oder was weiß ich. Ein bisschen eher. Aber ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem, sondern es kommt ein bisschen auf den Kontext an. Also das Hauptproblem ist noch nicht mal, finde ich, manchmal im Journalismus, dass nur positiv berichtet wird oder zu viel negativ immer berichtet wird. So ein bisschen ist es eher, dass Zeiten gibt, wo tatsächlich alles negativ auf einmal ist und das ist der Hirtentrieb der Journalisten und auf einmal ist alles wieder positiv. Also das ist teilweise ein größeres Problem sozusagen. Aber ich glaube, Sie haben recht und die EU gehört vielleicht dazu, es gibt so gewisse Klischees, so, die sind in der Bevölkerung und die sind natürlich auch bei uns Journalisten tief verwurzelt. Und wir nehmen diese Klischees auf und wir verstärken sie, wir bedienen sie teilweise, weil wir eben wissen, dass unsere Leser diese Klischees ganz gerne hören. Und insofern ist es so ein sich selbst verstärkender Mechanismus. Aber es gibt genauso auch Zeiten, wo alle nur positiv berichten. Also während der Flüchtlingskrise am Anfang hier in Deutschland gab es viel Positives zu berichten, aber da haben alle nur positiv berichtet und da war es mal umgekehrt, da haben wir zu wenig die Probleme dargestellt. Da hieß es, naja, also da spielt man den falschen Leuten in die Hände. Und was gab es? Es gab einen Backlash und auf einmal nach einem halben Jahr, nach der Silvesternacht in Köln, hieß es, naja, das ist alles sozusagen schlimm gewesen und eigentlich hat das Ganze versagt. So.
Ja, wir leben in einer bipolar gestörten Kultur, so kann man das, glaube ich, nennen.
Ja, ich würde noch gerne einen Aspekt reinbringen, den wir noch nicht berührt haben, nämlich wer ist eigentlich am anfälligsten für diese Klischees, die wir jetzt gerade dargestellt und analysiert haben. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu sehen, dass soziale Gerechtigkeit etwas sehr Wichtiges ist als Antidot, nicht als Gegengift gegen dieses Gift des Schlechtmachens. Wir müssen schauen, dass innerhalb unserer Gesellschaften hier in Mitteleuropa die Schere innerhalb der einzelnen Länder nicht zu weit auseinander geht. Denn die, die sich abgehängt fühlen, die sich nicht gesehen fühlen, die das Gefühl haben, von uns berichtet man auch gar nicht so richtig. Ja. Und wenn wir uns äußern, dann stellt man uns gleich in die rechte Ecke und so. Also wir haben so eine Untergruppe in der Bevölkerung, glaube ich, in unserem Land, ich spreche jetzt von unserem Land, die sich nicht genügend gesehen fühlen und die das Gefühl haben, wir sind sozial irgendwie abgehängt. Konzerte, Kulturbetrieb, das ist was, wo wir und unsere Kinder nicht teilnehmen können. Auf die guten Schulen gehen die anderen und so weiter. Da müssen wir gucken, dass wir innerhalb unseres Landes diese Gruppe, die sich abgehängt fühlt und die sich ausgegrenzt fühlt gesellschaftlich, dass wir die ansprechen und dass wir die wieder mit reinholen, auch nicht nur durch Sozialpolitik, sondern auch durch die Art, wie wir zum Beispiel über die berichten, dass wir eben gucken, was sind zum Beispiel in den neuen Bundesländern, wie kommen Leute gut zurecht und wo haben Leute Probleme zurechtzukommen. Oder wie auch hier im Westen, da ist ja auch nicht alles rosig, um Gottes Willen, dass wir uns mehr um die kümmern, die sich ausgegrenzt fühlen. Und als Neurowissenschaftler darf ich da ganz kurz noch einen letzten Satz zu sagen. Wir wissen heute, dass soziale Ausgrenzung von den Schmerzsystemen des Gehirns so wahrgenommen wird, wie körperlich zugefügter Schmerz. Und wenn Sie die Schmerzsysteme des Gehirns aktivieren durch soziale Ausgrenzung, dann wiederum wissen wir, auch das ist Befundlage, einen Moment noch, dann erhöht sich die Bereitschaft zu aggressiven Verhaltensweisen. Das heißt, ein gutes Antidot, das möchte ich einfach hier noch einbringen, ein gutes Gegengift gegen diese Polarisierung, die wir hier innerhalb unserer Länder sehen, wäre, sich mehr um die zu kümmern, die sich nicht gesehen und die sich ausgegrenzt fühlen.
Wobei die Mehrheit der Wutbürger, das sind ja nicht unbedingt sozial ausgegrenzt.
Das stimmt.
Das ist ja nicht so, dass die Hartz-IV-Empfänger sozusagen alle nur AfD wählen, sag
das
ich mal. Und so.
Ja. Ich glaube,
das hat teilweise etwas, also dieses Stichwort, was Sie genannt haben, nicht gesehen werden. Mhm. Vielleicht mit der eigenen Meinung nicht gesehen werden, mit den eigenen Lebensentwürfen, dass die abgewertet werden oder so. Das ist, glaube ich, teilweise eher eine kulturelle als eine soziale Problematik.
D'accord.
Und schon mit dem Wort abgehängt finde ich schon schwierig, weil ob die sich selbst als abgehängt empfinden, bin ich mir gar nicht sicher. Sondern, also wir benutzen auch so Worte wie abgehängt. Das sind die Abgehängten im Journalismus oder auch sonst in der Öffentlichkeit.
Das kommt auf der Eisenbahnsprache.
Viel zu häufig, viel zu häufig und stigmatisieren oder helfen dann Leuten, sich selbst zu stigmatisieren.
Okay. Herr Horks, wer sich so fühlt wie eben beschrieben, hat er eine besondere Neigung, Krisenapologeten zu glauben?
Ja, das hat er natürlich, klar. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist nur die Frage, ob wir das so beschreiben können. Also ich kaue auch so ein bisschen rum an diesem Appell des mehr Aufmerksamkeiten Gönnens. Weil es ist ja so, dass man, die Ausschließung findet ja immer im Menschen selbst statt. Also die Menschen schließen sich ja auch selber aus.
Ja.
Das sind Beziehungsverluste. Es sind Beziehungsverluste zu sich selbst und zu seinem sozialen Umfeld. Und ob wir da mit einer eher sozialpflegerischen Haltung weiterkommen, weiß ich nicht. Weil diese Erregungseffekte, von denen wir hier sprechen, sind natürlich unheimlich betörend. Die sind suchtmachend, die sind wahnsinnig faszinierend. Also die Welt zum Teufel beten und gleichzeitig sich damit eben grandios selbst zu erhöhen, das ist so ein einfaches Mittel.
Ja.
Und ich fürchte, da versagt eben die Psychologie. Ich glaube, da gibt's auch mal einen Punkt, wo wir auf den Tisch hauen müssen und uns auch quasi als Menschen die Verantwortung für Zukunft, für die Gegenwart und für Gesellschaft übernehmen, vielleicht sogar wehren und verteidigen müssen. Und ich glaube, dieser Punkt ist jetzt gekommen.
Ja, aber beides. Ich glaube, ich stimme Ihnen zu, wir sollten immer wieder auch sagen, hört auf, euch zu Opfern zu kultivieren. Ja, das ist ja eine Opferkultur, eine Opferfalle, nicht? Das ist eine richtige Opferfalle. Ich bin das Opfer und die Bösen sind die anderen. Aus der Ecke müssen Menschen rauskommen. Und das hat was mit dem Einzelnen selbst zu tun, sich zu aktivieren und sich wieder einzubringen. Ja, völlig d'accord. Nicht? Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir natürlich auch auf diese Menschen zugehen sollten. Ich war jetzt kürzlich zu einem Vortrag der Stadt Chemnitz eingeladen. Da ging es natürlich um die Probleme, die sich dort entwickelt haben und habe dort über die Dinge gesprochen, über die wir jetzt auch sprechen. Und da ist zum Beispiel das Theater Chemnitz, geht auf diese Leute zu. Das thematisiert jetzt diese Themen, die dort eine Rolle spielen. Und das finde ich eine gute Initiative, dass wir auch einiges tun, dass wir vom Kulturbetrieb her, von den Medien her, auf diese Leute, die in der Opferfalle sind, auch zugehen, aber ihnen auch sagen, kommt raus aus eurer Ecke.
Hm. Wir reden ja nicht nur über die, die sich in der Opferfalle befinden, sondern generell darüber, wie wir neigen, die Welt wahrzunehmen. Herr Spiewak, wird da womöglich dem Journalismus eine Macht zugeschustert, die er so gar nicht hat, was die Wahrnehmung der Welt angeht?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir Journalisten oder jetzt mal umfassender die Medien, wo ich jetzt alles mit einberechne, Fernsehen, Zeitung, aber natürlich auch das Internet, die ganzen informellen Medien, Facebook und so weiter, WhatsApp, die mittlerweile ja wahrscheinlich sogar mittlerweile mächtiger sind als wir traditionellen Medien. Ich glaube, die Bedeutung dieses Medienapparates insgesamt für den heutigen Menschen ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Sie ist wahrscheinlich noch viel größer, als wir glauben, weil die Wirklichkeit, die der Mensch sich macht von der Welt, ist nun mal eine Medienwirklichkeit. So, er hat eine eigene Wirklichkeit und da ist er mehr oder minder zufrieden oder unzufrieden mit. Aber was er über Welt denkt, ist großenteils medienkonstruiert, weil es geht gar nicht anders. Woher soll man sonst seine Informationen bekommen? Und das ist heute noch viel wichtiger als früher, weil der Medienkonsum einfach wahnsinnig hoch ist. Also die Leute sind laufend in irgendeiner Weise mit Medien beschäftigt. Die lesen leider weniger Zeitung, aber sie sind laufend im Internet. Sie sind laufend auf irgendwelchen Plattformen. Sie hören laufend von anderen Leuten über Facebook, kriegen sie irgendwelche Links geschickt, hier ist dies passiert, da ist jenes passiert. Und diese Dinge sind in der Regel im Digitalen natürlich noch negativer als vorher, weil da ist kein Filter mehr.
Genau. Aber egal, ob im Digitalen oder in den Medien, bewegt man sich am Ende doch vor allem in einer Pessimismusblase?
Ja, weitgehend. So, wobei die eigene Blase ist teilweise eher positiv und die Blase drumherum ist negativ. Also es ist jetzt nicht nur, dass alles nur pessimistisch, das habe ich ja versucht darzulegen. Aber die Tendenz ist da und durch die digitalen Medien, das haben wir ja schon gesagt, ist das Ganze noch extrem verstärkt worden, weil auf der einen Seite die Medien wahnsinnig schnell sind. Also es ist immer unmittelbar und schlimme Dinge passieren in der Regel unmittelbar oder unmittelbare Dinge sind schlimm, wie ein Mord, ein Anschlag, irgendein schwachsinniger Tweet von Donald Trump. Die Sachen sind sofort da, während positive Sachen, das dauert einfach sehr lange oft. Das sind sehr langwierige Entwicklungen, die graduell immer ein bisschen besser werden. Das kriegen die Leute gar nicht mit, dass es besser wird, so ungefähr. Das ist das eine. Und das andere ist, wir Medien reagieren eben im Internet nun mal, da würde ich auch die Etablierten und die Seriösen nicht ausnehmen, auf Klickzahlen. So ist es. So, Klickzahlen ist die Hauptwährung von digitalen Medien. Das heißt, wie oft Leute sich irgendwo etwas klicken. Und da ist es ein völlig normaler Mechanismus, dass man den Zuschauern, den Konsumenten etwas zum Klicken anbietet.
Herr Hawks, gibt es eine Chance zu lernen, die Welt so zu sehen oder sich ihr zumindest anzunähern, wie sie wirklich ist? Eine Chance für Journalisten, für die Medien, für diejenigen, die diese Wirklichkeit mitkonstruieren?
Ja, also wir Zukunftsforscher empfehlen da ja auch inzwischen bestimmte mentale Techniken. Yuval Harari, der große Zukunftspapst unserer Tage ist, enthüllt ja am Ende seines Werkes, dass er meditiert und dass er Atemtechniken übt. Das klingt lächerlich, aber in gewissem Sinne ist es, glaube ich, wirklich so, dass wir so etwas wie eine stille Revolte in Richtung auf neue Kulturtechniken, die uns dann wieder erlauben können, mit der Medienüberflutung umzugehen, entwickeln. Ich erlebe in meinem persönlichen im Bekanntenkreis, dass immer mehr Menschen auch ihr Medienverhalten ändern, dass sie skeptischer werden, auch dem Negativen gegenüber. Das mag jetzt sehr subjektiv sein, aber wir sehen eben an ganz vielen Ecken und Enden der Gesellschaft den Keim eines neuen Ethos der Zuversicht. Also ich glaube, dass man, wir können natürlich alle verzweifeln. Das ist ganz einfach. Die Erde ist tatsächlich ein Jammertal. Wenn wir so viel über die Welt wissen, dann kommen natürlich immer ganz viele negative Meldungen auch auf uns herein. Aber das Menschliche wäre ja jetzt, dass wir eben nicht verzweifeln, dass wir uns entscheiden, quasi unsere Spannung zur Zukunft, unsere Zuversicht aufrechtzuerhalten. Das ist, glaube ich, eine Verantwortung. Das ist eine Verantwortung, die fast so etwas ist wie vielleicht eine kommende Bürgerpflicht. Ich treffe immer mehr Menschen, die sagen, ich mache dieses Spiel nicht mehr mit. Dieses permanente Schlechtmachen, das dann alles auch tatsächlich schlecht macht. Ich steige aus. Ich möchte gerne anders über die Welt nachdenken. Und ich glaube, das wird eine neue Medienemanzipation geben, an deren Anfang wir heute stehen.
Das Prinzip Hoffnungslosigkeit, warum sehen wir alles zu schwarz? Herzlichen Dank an Matthias Hawks, Zukunftsforscher, Publizist am Zukunftsinstitut in Wien, an Professor Joachim Bauer, Neurowissenschaftler an der Berliner European School of Governance und an Martin Spiewak, Wissenschaftsjournalist von der Wochenzeitung Die Zeit. Am Mikrofon war Martin Durm.